Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong Move Podcast. Und für alle, die uns gerade nicht sehen, beziehungsweise nicht auf YouTube sind, mein kongenialer Podcast-Partner sitzt hier in einem Hoodie bei 49 Grad gefühlt. Das heißt, hat deine übermäßige Trainingsvoluminität, das Wort gibt es glaube ich gar nicht, in den letzten Wochen deinen Stoffwechsel irgendwie zu stark angekurbelt.
Ich glaube, mir ist warm, ja. Nee, mir ist kalt sozusagen. Also ich bin entspannt irgendwie.
Ja?
Also ist gut auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Mir ist irgendwie ultra heiß, aber ich komme auch gerade von der Sonne, aus der Sonne. Deswegen.
Vielleicht liegt es schon daran, weil ich heute noch nicht trainiert habe, bin ich quasi ja, locker und cool genug.
Aber du hast das Wort noch gesagt. Kommt noch eine Session?
Nee, heute glaube ich nicht mehr. Okay. Ich habe heute so viel zu tun und trotzdem freue ich mich, dass wir hier jetzt mal eben wieder die nächste Folge aufnehmen können. Dass heute Trainingspause ist, aber ich habe auch gestern mit denen, was waren das, 15 Kilometer Rudern, eine gute Grundlage gelegt und wobei ich schließe es auch nicht aus. Mal gucken, vielleicht kommt noch was Kleines, Knackiges,
ja, wobei
was heute zum Thema passen könnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, aufbauend auf dem Feedback von euch allen, gehen wir nochmal in das Thema VO2 Max rein und ein bisschen tiefer tatsächlich als die vorherige Folge, beziehungsweise wir hatten mal vor 2 oder 3 Monaten eine Folge gemacht, wo wir so viel in Richtung Grundlage VO2 Max gegangen sind. Und heute gehen wir ein bisschen tiefer rein in die gesamte Thematik. Das heißt vor allen Dingen, welche Mechanismen wichtig sind, um die VO2 Max, und das ist super wichtig, nachhaltig und vor allen Dingen ganzheitlich mal zu verbessern und zu steigern. Und welche trainingstechnisch wichtigen Parameter in Bezug auf so Trainingssteuerung wichtig sind, um auch wirklich auch hier wieder ganzheitlich und nachhaltig die VO2 Max effizient zu steigern. Das machen wir gleich. Bevor wir einsteigen in die Thematik, kurze Ankündigung, haben wir in der vorherigen Podcast-Folge schon gesagt, wir sind ab heute live mit unserem Herzensprojekt, so kann man es schon sagen.
Korrekt.
Björn hatte einen genialen Slogan, ehrlicherweise, zu dem Projekt mit der Strong Unity, so heißt es jetzt auch, in Bezug auf frei nach dem Motto, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist auch das, was ihr in der Strong Unity wiederfinden werdet. Das heißt, nur Gleichgesinnte und alle, die dieselbe Leidenschaft auch wirklich teilen und leben in Bezug auf Sport, Gesundheit, gut, besser, maximal gut performen wollen. Und das ist, was ab heute live geht.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, der Slogan, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ist hier einfach Programm. Und das schieben wir schon sehr, sehr lange vor uns her, überhaupt irgendwas an den Start zu bringen. Und das werdet ihr auch merken, das ist noch nicht ganz perfekt, die ganzen Abläufe und auch noch nicht vollständig. Aber wir wollten unbedingt starten. Wie gesagt, das schieben wir schon seit mehreren Jahren im Prinzip vor uns her, zu sagen, wir wollen einen Ort kreieren, ein Forum, eine Plattform, was auch immer, wo sich Gleichgesinnte austauschen. Wir haben es aus unserer Personal Training Praxiserfahrung auf jeden Fall immer wieder so, dass wir dann natürlich Ansprechpartner Nummer 1 sind, mit dem Wissen, was wir hier auf diesem Podcast mit euch teilen. Und ja, danke mal wieder für das Feedback aus den letzten 1, 2, 3 Wochen. Das war wieder wirklich super genial und mega motivierend. Und erleben es immer wieder, dass Menschen, die bei uns mit Personal Coaching zum Beispiel starten, dass die sich doch in relativ kurzerer und ich würde fast sagen tendenziell immer kürzerer Zeit zum Positiven verändern. Und sich so ein bisschen so weit verändern, dass das Umfeld gar nicht so richtig mitkommt, sondern färben die Menschen natürlich auch positiv auf ihr Umfeld ab, wenn das Umfeld irgendwo mitzieht. Aber irgendwo erreicht man dann relativ schnell so einen Status, da fühlt man sich so ein bisschen alleingelassen, ne? Und sei es, man geht ins Restaurant, was wir so auch propagieren und sagen, hey, guck auf die Karte und frag mal den Kellner halt, ob du das Gericht so und so angepasst bekommst, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Ernährung, Makronährstoffmanagement jetzt mal reden oder es geht um Training, dann hat man hier eine Frage, dann hat man da eine Frage, mein WhatsApp quillt über, jeder, der jetzt gerade zuhört und heute noch 2 Nachrichten geschickt, hey, ich melde mich noch, es geht nicht in Vergessenheit, aber teilweise sind halt Fragen dabei, für die soll die Strong Unity sein und jeder, der da Mitglied wird, kriegt seine Fragen einfach schneller beantwortet oder dem, das wäre das Endziel quasi, dem stellen sich einfach weniger Fragen, weil er sich alles selber aneignen kann. Heißt, die Strong Unity ist auf jeden Fall für alle da, die proaktiv in ihr Trainings- und Gesundheitsmanagement selber reingehen wollen. Auch die Frage zu Trainingsplänen kriegen wir immer wieder, gerade wenn das so Standard-Einstiegstrainingspläne sind. Da wollen wir euch mündig machen und geradezu unabhängig, und euch ein Gefühl, ein Wissen vermitteln. So, ich trainiere so, ich trainiere so. Jetzt könnte ich das und das als nächstes machen. Oder wo fange ich überhaupt an? Und das nicht mit, hier ist der Plan XY, macht den mal, das ist gut, sondern dass ihr euch das selber zusammenpuzzeln könnt. Also wirklich mündige Athleten werdet und mündige, ja, Menschen im Sinne von Trainings- und Gesundheitsmanagement. Und ja, wir freuen uns über jeden, der diese Reise mit uns starten möchte. Ab sofort auf der Homepage verfügbar. Und wenn Fragen sind, dann meldet euch einfach, weil eure Fragen machen diese gesamte Community besser. Und das Ding soll wachsen. Wir sagen ja auch gerne so Gesundheits- und Trainingssystematik 3.0. Ja, und hiermit haben wir was gestartet, was vielleicht ein Lebenswerk wird. Wir werden mal sehen, auf jeden Fall, dass wir das weiter ausarbeiten. Die technischen Möglichkeiten erweitern sich stetig, tendenziell, oder manchmal gibt es auch technische Hürden, die es erstmal zu überwinden gilt. Aber ich kann nur empfehlen, jedem, den das interessiert, seid dabei von Anfang an am besten direkt. Helft uns, das Ding besser zu machen. Kommuniziert das, spreadet das auch wirklich. Wenn ihr da Leute inspirieren wollt und das nicht alles selber erklären könnt, dann kriegen wir hier schnell eine große Community zusammen und ja, können da gemeinsam stärker, schneller, besser werden und Spaß daran haben.
Ja, mega. Geil. Richtig Bock.
Ja, auf
Richtig
jeden
Bock.
Fall.
Vor allem, weil du es so schön gesagt hast am Anfang, seit Jahren und ja, seit Jahren
Ja,
quatschen
wirklich.
wir wirklich darüber und jetzt haben wir es gemacht und ich freue mich sehr und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr da draußen das finden werdet, wenn ihr gemeinsam mit uns auf die Reise gehen möchtet. Ansonsten haben wir auch noch eine echt coole neue Ankündigung und zwar, also an sich sind es zwei neue coole Ankündigungen. Einmal bieten wir tatsächlich oder haben uns dazu jetzt entschlossen, ab Juli eine Laktatanalyse anzubieten. Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viel ohnehin Feedback von euch bekommen in Bezug auf Anmeldungen für die Trainingsplanung. Das heißt, wir bieten auch ab Juli erstmal ganz isolierte Laktatanalysen an. Das heißt, ihr könnt theoretisch vorbeikommen. Ähnlich wie das HYROX Assessment jetzt in Bezug auf Laufanalyse, könnt ihr bei uns ja auch jetzt Laktatanalysen machen zur gezielten Trainingssteuerung. Und aufbauend auf das gesamte Feedback, was ohnehin schon kommt, in Bezug auf die Anfragen, die von euch auch reinkommen, was uns einfach total freut und was wir total genial finden, dass so viele Anfragen gerade reinkommen, ist, dass wir eine saisonale HYROX Off-Season-Betreuung anbieten, die tatsächlich exakt von Juli, also 1.7. startet das, bis zum 31. Oktober geht. Das heißt, eine 4-Monats-saisonale HYROX Off-Season-Betreuung, wo ihr wirklich mal, und so deutlich kann man sagen, den Grundstein legen für eine neue, geniale HYROX Season 2024-2025. Und inkludiert in der Off-Season ist nicht nur ein Trainingsplan, so wie es jetzt ist, und die Kommunikation, sondern in dem Trainingsplan ist auch eine Laktatanalyse mit drin. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wirklich mit uns mal auf die Reise gehen wollt und sagt, okay, ich möchte jetzt mal wirklich ganzheitlich den Grundstein legen, ein neues Fundament aufbauen und habt mal richtig Bock, 4 Monate intensiv zu arbeiten, dann könnt ihr super gerne mit uns die Reise gehen. Wie gesagt, 4 Monate saisonale HYROX Off-Season-Betreuung mit Laktatanalyse, mit einer individuellen Trainingsplanung und mit der Kommunikation, die ohnehin in jedem Trainingsplan mit drin ist. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte aber trotzdem mal gern meine Laktatwerte kennen, weil das haben wir haben Folgen gehabt mit der Carina, wir hatten aber safe noch eine Folge mit einem Podcast-Gast, die auch ganz klar gesagt hat, jeder sollte eine Laktatanalyse machen. Also nicht nur jeder ambitionierte Athlet, sondern auch jeder Einsteiger und jeder Anfänger, weil man damit einfach viel, viel besser und viel genauer und alles viel individueller gestalten kann, statt einfach nur zu sagen, hey, lauf jetzt 60 Minuten mit einer RPE von 7. Oder du sagst, lauf jetzt mal 60 Minuten in einer im Lit-Bereich in Bezug auf 70 bis 72% der maximalen Herzfrequenz. Und danach machen wir mal Sessions wirklich in Bezug auf die aerobe, anaerobe Schwelle, dass wir wirklich mal schwellenspezifisch trainieren, um mal wirklich Fortschritte zu machen. Deswegen können wir das ohnehin jeder Person, jedem Athleten, jeder Athletin empfehlen, mal eine Laktatanalyse zu machen. Und ich habe ja auch eine gemacht letztes Jahr bei Carina. Björn hat eine gemacht bei, du hast auf dem Rudergerät gemacht, ne? Ja, gemacht bei Carina. Und anhand von den Werten trainieren wir, beziehungsweise steuern wir auch unser Training. Und das ist auch das, was wir mit unseren Athleten machen. Und deswegen wollen wir das jetzt aber auch aus eigener Hand machen, nicht mehr externe durchführen lassen, sondern wir machen das jetzt selber und bieten auch das ab Juli an.
Genau, und hervorzuheben ist nochmal, dass wir das sowohl für Laufen als auch für Rennradfahren als auch fürs Rudern anbieten können. Gegebenenfalls sogar SkiOrg-spezifisch, wenn da jemand den Schwerpunkt legen möchte. Also die Protokolle sind relativ einfach zu übertragen, muss man ehrlich sagen, auch gerade mit unserer Erfahrung. Das ist also durchaus denkbar, dass man auch ergänzend mehrere Laktatanalysen macht, also super spezifisch reingeht. Das wäre jetzt hier in diesem Paket nicht mit drin. Da würde man sich wahrscheinlich aufs Laufen fokussieren, muss man ganz klar sagen. Rudern macht natürlich auch Sinn, wenn jemand mehr rudern möchte. Da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Erforschung, wie viel das Rudern wirklich auch fürs Hyrox-Training bringen würde. Einzelne Profis machen das schon sehr, sehr hochgradig. Ich selber werde ja auch ein Testimonial dafür sein, mit meinen gestern gefahrenen zweimal 7,5 Kilometer, also gesamt 15 mit 2 Minuten Pause dazwischen im Lit-Bereich, muss man ganz klar sagen. Da habe ich auch Fragen bei Instagram bekommen, die kann ich hier beantworten. Ich bin das gefahren mit einem Durchschnittspuls von 149 auf den ersten 7,5 Kilometern und im zweiten Intervall war es ein 152 im Durchschnitt. Und das liegt genau einmal unter und einmal oberhalb meiner Schwelle, nämlich die 150. Und ja, es war aufgrund der Dauer dann doch anstrengend, obwohl es sozusagen im Schwellenbereich war, ist dann doch die Dauer sehr, sehr relevant. Puls wird kontrolliert dabei, logischerweise, aber das ist halt super, super effektiv. Und genau das wollen wir für euch auch haben. Und wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, du nimmst Trainingsplan XY, fängst einfach an zu laufen, weil das ist natürlich auch in der Laktatanalyse mehr oder weniger automatisch mit drin, dass man auch den Laufstil begutachten kann. Machen wir natürlich auch separat mit unseren Performance Assessments. Aber einfach loslaufen, ohne mehr oder weniger Sinn und Verstand. Und Hauptsache, ich mache, schrubb meine Kilometer und das dann auch mit schlechter Lauftechnik. Wir suchen nach doppelt positiv und da haben wir uns für die Laktatanalyse entschieden. Und natürlich Lauftechnik, was wir schon viel, viel länger machen. Und die Effizienz, das haben wir jetzt in mehrfachen Feedbacks bekommen, ist einfach ja, sowieso der Gamechanger schlechthin. Das heißt, einfach überhaupt seine Bewegungsqualität aufzubauen und das dann noch on top zu legen in puncto Leistungsoptimierung, einfach ja, besser, weil wenn man einfach richtige Bewegungen trainiert, ist es ohnehin besser, als wenn man viele Umfänge macht und die dann auch mit schlechten Bewegungen trainiert. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Nee, 100%. Aber jetzt hast du gerade schon so schön die Zonen gesagt oder die Herzfrequenzzahlen, in denen du gestern auch trainiert hast, also das Rudern. Und das ist auch so wichtig für das Thema jetzt gleich in Bezug auf so VO2 Max Training. Das heißt, es gibt grundsätzlich extrem viele Dinge, wie wir die VO2 Max optimieren können und vor allen Dingen, welche Trainingszonen wie gut funktionieren in Bezug auf die Optimierung der VO2 Max. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Vielleicht können wir es vorher nochmal ganz kurz definieren. Wie gesagt, wir hatten schon eine grundlegende Folge in Bezug auf die VO2 Max. Da will ich auch gar nicht zu tief wieder reingehen, sondern dass wir heute mal so ein bisschen so minimal nerdiger reingehen und vor allen Dingen auch mal die Key Facts nennen, wie man die VO2 Max nachhaltig effizient steigern kann. Und vor allen Dingen trainingstechnisch, wie man das Ganze machen kann. Grundsätzlich, die VO2 Max ist der maximale Sauerstoffverbrauch beziehungsweise die maximale Sauerstoff- oder der maximale Sauerstoffumsatz. Das heißt, es bedeutet nicht, und das denken ganz viele, wie viel Sauerstoff wir aufnehmen können in der Lunge, sondern vielmehr der Verbrauch beziehungsweise wie viel Energie wir umsetzen können in unserem Körper. Und je mehr Energie wir umsetzen können, desto leistungsfähiger sind wir. Und das wird sozusagen definiert mit der VO2 Max. Das heißt mit anderen Worten, es geht darum, um die Fähigkeit, Sauerstoff in Energie umzuwandeln. Und je höher dieser Wert ist, desto besser können deine Lungen Sauerstoff verwerten, was sich wiederum positiv auf Atmung und deine Ausdauerleistungsfähigkeit auswirkt. Und ich habe mal eine Zahl gefunden in Bezug auf Werte der VO2 Max. Und tatsächlich ist es schon so, dass ab dem 25. Lebensjahr die VO2 Max jährlich sinkt. Bei der Muskelmasse ist das ähnlich, da sagt man so ab 30 sinkt es pro Jahr um 1%. Das heißt, wenn wir nicht spezifisch mit Krafttraining in Bezug auf Muskelmasse oder in Bezug auf kardiovaskuläres Training dem Ganzen entgegenwirken, dann ist es so, dass wir rein von den Werten her die VO2 Max mit den Lebensjahren sinkt. Und da hat kürzlich erst Dr. Peter Attia was zu gesagt in Bezug auf, wie wichtig überhaupt die VO2 Max für Longevity ist. Will ich gar nicht zu deep reingehen, weil es heute wirklich mehr um Performance gehen soll und die Verbesserung der VO2 Max. Aber auch Dr. Peter Attia hat gesagt, dass die VO2 Max eines der wichtigsten oder einer der wichtigsten Parameter ist in Bezug auf Longevity. Das heißt, Menschen, die sehr lange und sehr gesund alt werden, haben verhältnismäßig eine hohe VO2 Max zu Menschen, die nicht alt werden und dementsprechend eine geringere VO2 Max ausweisen. Das heißt, rein vom Gesundheitsaspekt ist auch die VO2 Max ein ganz wichtiger Parameter.
Ja, fand ich auch sehr interessant. Ich habe mir das auch gar nicht so komplett reingezogen, aber es liegt auf der Hand. Es war auch die Variante, dass, wenn man sich überlegt, was beeinflusst und wie, und da kommen wir ja gleich drauf, wie beeinflusst VO2 Max die Longevity, beziehungsweise wo ist überhaupt die Korrelation, dass um die VO2 Max hochzu fahren, muss ich gewisse Dinge tun. Das entsteht nicht von alleine. Und darin liegen gewisse Longevity-Parameter sozusagen. Und wer sich so mal Gedanken drüber macht, der kriegt sowohl seine Leistungsfähigkeit aufgebaut, als auch diesen Longevity-Effekt gratis mit dazu. Wenn man sich dann noch auf so Details einlässt, wie, wo ich mal irgendwie drauf gehe, natürlich ist Bewegungsqualität, dass man die VO2 Max nicht um jeden Preis irgendwie hochfährt, sondern mit guten Bewegungsmustern, dann hat man auf jeden Fall longevity-technisch schon einen super, super Grundstein gelegt.
Absolut, 100%. Das heißt, diese Kombination aus wirklich Grundlage schaffen, einen großen Motor aufbauen und das in Kombination mit einer hohen Effizienz, mit einer hohen Ökonomie, ist so der Game Changer. Ansonsten, was ich auch super spannend fand, ist, ich habe eine total spannende Studie gesehen, mit sehr spannenden Zahlen. Das war mir so auch gar nicht ehrlicherweise bewusst, dass es möglich ist, die VO2 Max um 5 bis 10% pro Saison, also pro Jahr zu steigern, was tatsächlich exorbitant viel ist, wenn man sehr spezifisch daran arbeitet. Und das war mir ehrlicherweise so auch nicht klar, dass wir doch so ein großes Potenzial haben in Bezug auf die Verbesserung der VO2 Max. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, ähnlich so ein bisschen wie die HRV, dass tatsächlich, und das wusste ich auch nicht so, dass die VO2 Max teilweise auch genetisch bedingt ist. Das heißt, wir haben ein genetisch bedingtes Limit von der VO2 Max. Ähnlich wie mit der HRV. Wir können teilweise die HRV sehr gut verbessern, aber es gibt auch hier Unterschiede in Bezug auf, was bei mir zum Beispiel hoch ist, muss nicht bei dir hoch sein. Oder andersrum, was bei dir niedrig ist, kann bei mir auch hoch bedeuten. Deswegen HRV und VO2 Max ein genetisch bedingter Parameter, beziehungsweise die Gene spielen eine ganz große Rolle in Bezug auf das, was wirklich im Endeffekt möglich und realistisch umzusetzen ist. Ansonsten gehen wir jetzt mal auf so drei ganz, ganz wichtige Parameter ein, die eine große Rolle spielen in Bezug auf die Verbesserung der VO2 Max. Und wir gehen gleich auch darauf ein in Bezug auf Trainingsparameter, wie wir trainingsinterventionstechnisch das Ganze unterstützen können. Erster ganz wichtiger Punkt ist erstmal die Pumpleistung, beziehungsweise das Schlagvolumen oder das Herzminutenvolumen, im Allgemeinen einfach mal das Herz. Das heißt, die Ökonomisierung des Herzens und die Kräftigung des Herz hat eine ganz große Rolle oder spielt eine ganz große Rolle in Bezug auf die VO2 Max. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehr differenziert betrachten sollten. Denn in Bezug auf VO2 Max Training gibt es zwei Kontexte. Einmal können wir langfristig oder langfristige Strategien ermitteln, um die VO2 Max zu verbessern. Es gibt aber auch kurzfristige Strategien, um die VO2 Max zu verbessern. Und Anpassungen am Herzmuskel können grundsätzlich sehr, sehr, sehr schnell stattfinden. Vor allen Dingen, wenn wir so in Zone 4-Zone 5 trainieren, das heißt klassisch im HIIT-Bereich, das heißt im High-Intensity-Trainings-Endurance-Bereich, weil wir hier einen sehr hohen mechanischen Druck auf die Ventrikel haben, insbesondere so auf dem linken Ventrikel. Und das führt langfristig dazu, dass das Schlagvolumen und generell das Herz kräftiger wird. Das heißt, wir haben einfach deutlich höheres Schlagvolumen, mehr Volumen bzw. mehr Blut kann auch effizienter durch den gesamten Körper gepumpt werden. Das heißt, eines der primären Sachen ist zum Beispiel Zone 4-Zone 5 Training, das heißt HIIT-Training. Wir kommen aber gleich nochmal drauf zurück, weil es da so ein paar wichtige Dinge zu berücksichtigen gilt. Punkt Nummer 1. Der zweite Punkt ist, in Bezug auf was sich wirklich auf die VO2 Max auswirkt, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ist nämlich, sind die Mitochondrien, das heißt so die Kernkraftwerke der Zellen. Das heißt, Mitochondrien bzw. verbesserte und vor allen Dingen ökonomisch gut funktionierende Mitochondrien wirken sich auch positiv auf die VO2 Max aus. Das heißt, Ziel sollte neben eines kräftigeren Herzens bzw. einer verbesserten Pumpleistung auch das Training der Verbesserung der Mitochondrien stehen. Da haben wir auch schon ein, zwei Podcast-Folgen zu gemacht, wie man das beispielsweise auch ernährungstechnisch nochmal unterstützen kann in Bezug auf eine ketogene Diät, Autophagie, nur mal um so ein Stichwort nochmal reinzuwerfen. als auch andere trainingstechnische Parameter, wie zum Beispiel LIT-Training. Das heißt, die Grundlage, um wirklich mal Mitochondrien zu ökonomisieren, zu verbessern, ist Zone 2. Darüber haben wir ja schon ganz oft geredet in Bezug auf Zone 2 Training. Das heißt, die klassische LIT oder Light Intensity Endurance Training Zone führt langfristig dazu, dass sich unsere Mitochondrien ökonomisieren, verbessern, insgesamt besser funktionieren, dass der Ablauf besser funktioniert, dass wir insgesamt mehr Energie und effizienter Energie produzieren können. Und das wirkt sich auch auf die VO2 Max sehr, sehr, sehr gut aus. Wir gehen aber auch hier gleich nochmal ins Detail, wie wirklich mal Zone 2 Training aussehen kann in Bezug auf VO2 Max und vor allen Dingen auch, wie Zone 4, also klassischer HIIT-Bereich, aussehen kann. Langer Monolog heute von mir, ne?
Ja, hau
Ja,
raus.
ist ja voll ungewohnt.
Mir ist gerade nur eingefallen, während du das gesagt hast, dass ich die 15K gestern auch noch nüchtern gefahren bin. So viel zum Thema Mitochondrien und
Ja,
Energiebereitstellung.
guck mal. Hast du einen doppelten Trainingseffekt? Das haben
Genau.
wir auch schon gesagt, dass nüchtern Training sich exorbitant positiv auf die mitochondriale Biogenese auswirkt. Um mal so ein bisschen zu nerden. Aber guck mal, doppelter Effekt gestern.
Ja.
Aber hat's gut getan.
Ist mir gerade erst aufgefallen, tatsächlich, weil es für mich auch sehr normal mittlerweile. Also einfach die Trainingseinheiten morgen, weil ich frühstücke halt sowieso nicht. Also im weitesten Sinne intermittierend fastend lebe. Und die Einheit ging erstaunlich gut durch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, merkt man trotzdem die Momente, wo es dann genau daran hapert. Aber dann fährt man halt weiter und das geht ja primär auch nur in diesem Lit-Bereich, sage ich jetzt mal, da kriegt man das gut kompensiert. Und genau diese Momente, wo es sich dann so schwer anfühlt, wenn man darüber hinausgeht, dann ist es genau diese, ja, ich sag mal, Konditionierung der Mitochondrien. Also, das war gestern sozusagen Volltreffer zu dem, was du gerade beschrieben hast. Schoss mir jetzt gerade noch so durch den Kopf.
Aber dann jetzt mal zwei spezifische Fragen. Wie hast du dich in der zweiten Hälfte gefühlt? Das heißt, wie waren die zweiten 7,5 Kilometer? Die waren zwar von der Herzfrequenz, glaube ich, 3, 4 Schläge höher, hast du gerade gesagt.
Drei.
Aber wie waren die letzten 3, 4 Kilometer rein mental? Hast du kognitiven Leistungseinbruch gehabt und oder körperlichen Leistungseinbruch? Einmal das ist die erste Frage.
Nee, das war eher schon in der ersten Hälfte. Also, weil, ne, wir reden hier von einer Dauer von knapp 32 Minuten pro 7,5. Also, der Durchschnitt war irgendwo 2,6, ne, auf 500 Metern. Das war vielleicht noch interessant für den einen oder anderen Zuhörer jetzt hier. Und es begann so nach, das kennt bestimmt auch der ein oder andere Läufer oder überhaupt Ausdauerathlet, so nach 15 Minuten bis 20 Minuten, bis die Energiesysteme sich dann letztendlich wirklich mal auf diese konstante Leistung eingeschossen, eingependelt haben.
Ja,
Und
spannend.
das ist ja auch sehr normal tatsächlich.
Wollte ich gerade sagen, weil auch dann langsam die Fettoxidation anfängt und
Exakt.
dann merkt man so langsam, dass man dann wieder mehr Power auch bekommen
Ja.
kann, tatsächlich hinten raus. Zweite Frage, wie hast du dich eine halbe Stunde Strich, eine Stunde nach der Session gefühlt? Musstest du direkt was essen oder ging das?
Ja, das muss ich fast nie. Ich bin ja recht gut konditioniert, was so Fettsäuren angeht.
Zack.
Gar nicht. Es schwang die ganze Zeit, den ganzen Tag so eine gewisse Müdigkeit mit. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ich esse auch, ich will nicht sagen dezent unterkalorisch, aber mir hat nichts gefehlt in dem Sinne. Also es war einfach quasi.
Weil das deutet immer auf eine sehr gute oder gut funktionierende Fettoxidation hin. Da haben wir auch schon mal in Bezug auf Glukosemonitoring, dass man nach einer Session, wenn man einen Insulin- oder Blutzuckerleistungseinbruch hat, dass er dazu führt, also wenn wir nüchtern trainieren, ganz wichtig, dass unsere Fettoxidation nicht gut funktioniert, weil wir unmittelbar nach der Trainingssession, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, ein extremes Hungergefühl bekommen, weil wir einfach nicht gut in der Zeit auch auf unsere Fette zurückgreifen können, wenn wir vorher nüchtern trainiert haben.
Ja, also da muss ich ganz klar sagen, da bin ich super glücklich mit. Also diesen Bedarf dann nach Kohlenhydraten, den habe ich halt gar nicht, weder vorher noch nachher. Was man natürlich merkt, aber das ist ja auch Ziel von dem Ganzen, dass man dann bei, wenn ich da eine höhere Intensität fahren wollen würde, also kommen wir ja gleich noch drauf, Training in Zone 4 oder 5, dann sind Kohlenhydrate natürlich schon hilfreich. Das kann man mal auch nüchtern machen und das konditionieren, aber letztendlich sieht man dann und das geht ja bis hin zu den Laktatwerten, dass man halt ketogen niedrige Laktatwerte auch misst, als bei kohlenhydratreicher Ernährung, dann tendenziell aber auch höhere Spitzenleistung einfach abrufen kann. Ne? Aber das alleine damit haben wir schon wieder so viele Parameter, dass ich sage jetzt mal, vielleicht der Anfänger oder auch der mittlere Fortgeschrittene, der sein Training selber schreibt, jetzt schon wieder überfordert ist. Das müsst ihr selber ausprobieren und euch dann für einen Weg mal entscheiden, um zu gucken, wie fühlt sich diese Form der Konditionierung meinem Körper gegenüber an. Ja, also nehmt die Infos, systematisiert die für euch. Auch das ist Teil der Strong Unity, ne, im Ausdauerbereich, dass man da mal sagt, hey, jetzt geh mal diesen Weg ruhig und werd mal mündig damit und probier das mal aus für, ja, wir reden wahrscheinlich von 1 bis 2 Jahren, wenn nicht sogar länger, bevor man dann mal anfängt zu variieren oder man variiert bewusst da rein und guckt dann, ah, das fühlt sich so an, ah, das fühlt sich so an. Dann sammelt man so viel mehr Erfahrung über sich, mal abgesehen davon, dass man seinem Stoffwechsel per se so direkt was Gutes tut.
100%. Da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis auf die Podcast-Folge in Bezug auf, warum intermittierendes Fasten für jeden Sportler, für jede Sportlerin sinnvoll ist. Da sind wir auch nochmal sehr tief in das Thema Mitochondrien und intermittierendes Fasten eingegangen. Eigentlich das, was Björn gerade gesagt hat, sind wir nochmal sehr, sehr viel tiefer eingegangen. Das heißt, für alle, die vielleicht jetzt auch gerade neu dazugekommen sind, könnt ihr euch mal die Podcast-Folge, ich glaube, die war vor 5, 6 Wochen, nochmal anhören in Bezug auf dort auch nochmal die mitochondriale Biogenese, weil das in Bezug auf die VO2 Max dann tatsächlich auch nochmal sehr, sehr entscheidend sein kann. Alright, dritter Punkt, und das ist ein Punkt tatsächlich, da musste ich, weil es sehr aktuell ist, gerade schmunzeln. Wir hatten gerade einen Videocall mit einer Spitzenathletin, die wir ja, betreuen, in Bezug auf Blutwerte. Und tatsächlich sind wir die Blutwerte gerade durchgegangen im Live-Call und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Und das ist immer gut, wenn mir ein paar Sachen auffallen in Bezug auf überall, wo Potenzial ist. Und ich habe das so deutlich auch gerade gesagt. Und ich habe ein Schmunzeln, und das ist immer ein Highlight dann, wenn man so ein Schmunzeln von einer Athletin dann oder von einem Athleten wahrnimmt in Bezug auf, mein Satz war, hey, geil, wir haben was gefunden, da ist extrem viel Optimierungsbedarf, ohne dass du mehr Zeit in dein Training investieren musst, sondern das ist ein gratis On-Point-Performance-Paket, was du einfach bekommst in Bezug auf, wenn wir Mängel ausgleichen im Blut. Und eines der Sachen in Bezug auf die VO2 Max Verbesserung ist nämlich Hämoglobin und Eisen. Da haben wir in der vorherigen Podcast-Folge, also vor Linda, drüber gesprochen in Bezug auf die wichtigsten Blutwerte für jeden Athleten, für jede Athletin. Denn Hämoglobin ist wichtig für den Transport von Sauerstoff. Das heißt, die Hauptaufgabe von Hämoglobin ist der Transport von Sauerstoff. Und wir haben ja gerade schon in Bezug auf Pumpleistung und die verbesserte Mitochondrien darüber geredet, dass genau das wichtig ist für die VO2 Max. Und wenn wir jetzt beispielsweise wenig Hämoglobin und wenig Eisen, in Klammern Ferritin ist der Eisenspeicher, messbar haben im Blutbild, dann haben wir riesengroßes Potenzial, dass wir, wenn wir nur das optimieren, das heißt die roten Blutkörperchen, Eisen, Eisenwert, Hämoglobinwert, dann können wir die VO2 Max um 5 bis 10% optimieren. Das ist halt ein absoluter Gamechanger, wenn man ehrlich ist, weil das kostet relativ wenig Trainingsinput, sondern wir können das super gezielt durch beispielsweise Supplemente, durch eine Umstellung der Ernährung sehr, sehr gut verbessern, wenn wir einen Mangel haben. Und Hand aufs Herz, wir haben, keine Ahnung, wie viele Blutbilder ich schon gesehen habe. Ich schätze mal so 70, 80%, gerade bei Athletinnen. Bei Sportlerinnen sehen wir ganz oft einen Mangel, gerade bei Hämoglobin und bei Eisen, aufgrund von Periode, aufgrund von Stress, aufgrund von Leistungssport, weil auch viel Sport ein Stressor ist und auf den Eisenspeicher gehen kann. Das heißt, den Eisenspeicher sozusagen leeren kann. Das heißt, wir haben extrem viel Potenzial. Und ich habe das gerade so in einem Call so straight deutlich gesagt: Hey, wir haben hier Dinge, die wir optimieren können und freu dich darüber. Das ist absolut genial, dass wir nur durch die Optimierung von Blutwerten deine Leistungsfähigkeit in Anführungsstrichen umsonst mal eben von 5 bis 10% erhöhen. Und das war eine absolute Spitzensportlerin, die in ihrem Bereich extrem gut ist und da nur mal eben 5% on top drauf. Das ist halt für jeden Leistungssportler da draußen, das ist halt wie die, also ist wie, keine Ahnung, wie man das sagt, wie die neue Welt gefühlt. Also ein ganz neues Erlebnis. Von daher, Punkt 3, checkt eure Blutwerte, nimmt das PDF-Cheat, was wir in der vorherigen Podcast-Folge angefügt haben. Könnt ihr einfach ganz normal runterladen. Da stehen die wichtigsten Blutwerte drauf in Bezug auf für jeden Athleten, für jede Athletin. Und da steht vor allen Dingen auch die Konstellation in Bezug auf die roten Blutkörperchen, das heißt Erythrozyten, Hämoglobin und Eisen, Strich in Klammern Ferritin. Checkt das Ganze und orientiert euch mal wirklich in Bezug auf Referenzbereich und Optimalbereich. Das heißt, orientiert euch einfach mal im oberen Drittel des normalen Referenzbereichs. Und wenn nicht, dann könnt ihr sehr gezielt durch Ernährung, durch Supplemente das Ganze optimieren. Da haben wir auch in der Podcast-Folge was dazu gesagt, in Bezug auf, wie man das optimieren kann. Checkt das Ganze. Ein ganz, ganz wichtiger Parameter in Bezug auf die VO2 Max, Hämoglobin und Eisen.
Ja, In Bezug auf die Blutwerte kann man nur noch mal sagen, auch da haben wir in der Strong Unity einen separaten Bereich für. Jeder, der da wirklich mehr zu wissen möchte, ist auch hier richtig aufgehoben. Mich würde es freuen, alleine wenn ihr jetzt Timos Infos nehmt, euch das PDF runterladet, mit den Blutwerten euch mal beschäftigt, zum Hausarzt geht und sagt, hier, die hätte ich gerne und euch das nur einfach mal anguckt. So, dann trainiert ihr weiter. Macht euch, wie ich vorhin gesagt habe, die Trainingsplanung, dim, 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 guckt ein bisschen mehr auf eure Ernährung, Eisen eventuell supplementieren oder mal bei zum Beispiel einem Heilpraktiker eine Infusion legen lassen, je nachdem, wie gering der Wert ist. Da bitte auch nochmal informieren. Auch dafür wäre die Strong Unity der richtige Ort, wenn ihr da Unterstützung braucht. Und dann einfach nach 3 oder 6 Monaten, je nachdem, wie eilig ihr es mit eurem Training habt, nochmal die Blutwerte zu nehmen. So, dann habt ihr einfach mal begonnen, mit euch selber zu managen auf Basis des Blutes. Und das geht die nächsten Jahre bis zum Lebensende so weiter. Weil Hand aufs Herz, auch im höchsten Alter wollen wir ja fit bleiben. Fit im Sinne von keine Tagesmüdigkeit, im Optimalfall noch irgendeine Form von Sport machen können und sich nicht zu wundern, ja, ich bin jeden Tag immer so müde. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht aus dem Pöttl komme. Solche Sachen, diese normalen Gepflogenheiten inklusive, ja, ich trinke erstmal 7 Kaffee morgens, ne? Das ist also nicht normal und das kann man bearbeiten und das ist eigentlich das Besondere. Aber jetzt bleiben wir mal im Thema hier mit sportlicher Performance im Sinne der VO2 Max und nicht von nur das Nötigste zu können sozusagen.
Nee, absolut. Vielleicht ergänzend noch dazu, um das Thema abzuhaken in Bezug auf was wichtig ist für die Zormax oder welche Parameter. Es gibt mittlerweile mehr Studien dazu, die zeigen, ja, das ist nur ein Thema, was ich ganz kurz anschneiden möchte, weil ich die, weil die Relevanz für mich eher untergeordnet ist zu dem, was wir eigentlich tun können, nämlich das Thema Supplemente. Es gibt ein paar Supplemente, wo man schon mehr und mehr sagen kann, dass die sich positiv auf die VO2 Max auswirken. Und das sind vor allen Dingen Adaptogene. Adaptogene sind Pflanzen, sowas wie beispielsweise Rhodiola-Rosenwurz oder auch Ashwagandha, als auch Cordyceps zum Beispiel. Das heißt, die Mischung aus Adaptogen oder Pilzen kann sich positiv auf die VO2 Max auswirken. Ich sage das ganz bewusst kann, weil das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Das sind so 2 bis 5% von der Literatur, die man jetzt gerade findet. Aber auch hier 2 bis 5% zu den Dingen, wenn man eh schon ganz viel optimal macht, wenn man die Grundlage macht. Das heißt, trainingstechnisch so trainiert, dass es super gut für die VO2 Max, worauf wir jetzt gleich kommen, sehr gut schläft, sich gut ernährt, gute Blutwerte hat und dann vielleicht zu so einem Adaptogenkomplex mal zurückgreift, dann kann auch das sich nochmal on top, wie so 1 bis 3% sich nochmal positiv auf die VO2 Max auswirken. Das heißt im Umkehrschluss auf eure körperliche Leistungsfähigkeit. Ich wollte es gerne mit reinnehmen, aber jetzt auch nicht den Stellenwert zu hoch legen, weil die anderen Dinge, die wir jetzt gleich besprechen in Bezug auf wirklich Training und welche Trainingsformen für die Verbesserung der VO2 Max viel, viel wichtiger sind als ich nehme ein Supplement und verbessere damit meine VO2 Max. Und ja, genau diese Slogans kommen gerade mehr und mehr überall oder sieht man bei mehr und mehr Supplement-Herstellern. Und ja, das würde ich eher ein bisschen untergeordnet sehen zu dem, was man selber erstmal machen kann. Wie gesagt, ich selber nehme auch Adaptogene. Ich habe damit super gute Erfahrungen. Ich nehme die aber schon seit 4 Jahren. Bei mir wirkt sich das super gut auf mein Stressmanagement aus, gerade so Sympathikus-Parasympathikus-mäßig. Beruhigt mich total. Ich habe seitdem auch deutlich bessere HRV-Werte. Ich track das ja jetzt seit 6, 7, 8 Jahren super nerdig. Und ich kann das sehr empfehlen und bin davon auch ein sehr, sehr großer Befürworter. Nimmst du eigentlich Adaptogene?
An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Jetzt wieder. Ich hatte gerade meine erste Ashwagandha-Pause und gestern wieder angefangen. Wir wollten ja eigentlich erst noch
Stimmt.
Darmreset machen und dann haben wir uns jetzt im Mai erstmal noch dagegen entschieden. Deswegen habe ich damit jetzt wieder angefangen. Das mache ich jetzt wieder meine 6 bis vielleicht sogar 12 Wochen. Muss ich mal gucken, wie weit und wann wir dann rangehen, wie das auch zu der Vorbereitung in der nächsten HYROX-Saison passt. Aber ich habe mit Ashwagandha auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Und die ersten Anzeichen von Cordyceps sind ja auch positiv, muss
Ich
ich
hab
ganz klar
voll.
sagen. Also im Sinne von Leistungsfähigkeit. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass die Effekte jetzt auch schon sich so ein bisschen vermixen, weil du könntest gleich auch noch was dazu sagen, auch Kollagen geht ja in die Richtung von einer gesteigerten Ausdauerleistungsfähigkeit. Das nehme ich halt aktuell auch. Das heißt, im Prinzip solltet ihr anfangen zu gucken, so was nehme ich warum? Und spezifisch für dieses Thema jetzt heute der VO2 Max, muss ich ganz klar sagen, kann ich die Effekte schon nicht mehr ganz interpretieren. Also ich kann es jetzt nicht sagen, das kommt da drauf, das kommt da drauf. Ich würde halt sagen, im Rudersport gab es damals ein Thema immer, also man hat immer viel am Boot rumgeschraubt und so weiter. Ne? Einstellen bringt Zehntel, ja, die können entscheidend sein, aber Training bringt Sekunden.
Absolut.
Deswegen würde ich bei dem Thema bleiben. Also Supplemente ein Thema, tendenziell untergeordnet, sie können massiv helfen, zu ihren Prozenten sozusagen, was dann nochmal entscheidend sein kann. Aber ich denke, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Thema der Trainingssteuerung.
Ja, vielleicht da noch muss ich, das muss ich einfach als so Gesundheitscoach was sagen, in Bezug auf, wenn man zu viele Supplemente auf einmal nimmt, dann hat man genau, was du auch gerade meinst, vielleicht nicht mehr diese eigentliche Interpretation, was jetzt wirklich hilft. Deswegen aus der Erfahrung heraus, sucht euch immer ein Supplement raus, also neben den Basics, sowas wie Magnesium, Omega-3 und Vitamin D. Das sind so Basics, die man ruhig immer nehmen kann. Wie gesagt, immer mit Blutwerten, aber das sind so die Grundlagen. Und wenn ihr da mal in Anführungsstrichen außergewöhnlichere Supplemente nimmt, sowas wie Adaptogene, weil die haben eine ganz mächtige Wirkung im Körper, nimmt dann nur mal Adaptogene für 3 Monate oder probiert mal nur einen Pilz aus wie Cordyceps oder probiert mal nur Kollagen aus, dass ihr mal wirklich Step by Step, und ihr könnt ja später auch Dinge hinzufügen, aber es macht mehr Sinn, lieber mal für 6 bis 8 Wochen mal ein Supplement und dann noch ein zweites ergänzen, als zu schnell zu viele Supplemente zusammengewürfelt einzunehmen.
Und da komme ich jetzt nochmal auf die Strong Unity. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wirklich, weil ich bin ja so ein Effizienzfanatiker. Und je mehr Feedback wir da kriegen, dass man natürlich sagen kann, weil wir nun mal alle dann doch recht unterschiedlich sind und irgendwie dann auch doch wieder nicht, aber auch die Lebenssituationen halt unterschiedlich sind. Also nehmen wir mal den halbwegs gestressten Manager, der aber seinen Hyrox machen möchte. So, dann könnte man jetzt sagen, okay, der startet jetzt auf jeden Fall erstmal mit Ashwagandha. Also sowohl VO2 Max relevant in gewisser Weise, als auch stresstechnisch ausgleichend. So, aber nur mit dem einen. Und dann guckt man mal, ob man beide Effekte verbessert kriegt, nämlich Stressresistenz als auch die Ausdauerleistungsfähigkeit, die sich beide dann ja auch wieder positiv gegenseitig auswirken. Ich kann besser trainieren, ich baue also auch meinen Stress aus der Arbeit anders ab. Und so ist es natürlich super effizient. Und wenn wir da Menschen finden, die mit uns den Weg gehen und so strukturiert da auch mal rangehen und das dann in der Community teilen. Das wird halt Magic, weil dann kann man da mal aufräumen und ja, wie gesagt, primär die Erfahrung teilen. Werden sich mit Sicherheit so Grüppchen oder Einzelidentifikationen ergeben, die dann, wo der ein oder andere dann sagt, nee, dann fange ich auch wirklich erstmal damit an, weil der hat es so toll berichtet und ich identifiziere mich am ehesten mit dem, das und das Leben und so weiter. Also da freue ich mich drauf, weil das wird richtig, richtig gut.
Man merkt schon, mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Das wird geil.
Ja,
Das wird geil.
definitiv.
Alright, dann zweites große Thema jetzt in Bezug auf die VO2 Max, nämlich welche Trainingsformen es gibt, um die VO2 Max wirklich nachhaltig zu verbessern. Und es gibt einen unglaublich genialen Satz, der das an sich schon alles perfekt zusammenfasst, nämlich HIIT ist der Hebel und LIIT das Fundament. Also HIIT ist der Hebel, also Trainingszone 4-5 ist der Hebel und Trainingszone 2 ist das Fundament. Und das ist auch eins der größten Dinge, die wir aus der Praxis sehen, die sehr von der reinen Trainingsstruktur her nicht effizient programmiert sind, ist nämlich, dass der Anteil von Zone 2, also dem Fundament, und dem Anteil von Zone 4, also wirklich mal hochintensives Training, zu groß auseinander ist. Das heißt, die meisten, das sehen wir auch, ballern viel zu viel, das heißt, haben viel zu viel Intensität drin und kümmern sich gar nicht so um das Fundament des Hauses sozusagen, damit man dann überhaupt erstmal richtig hebeln kann. Oder in die ganz andere Schiene, viele Menschen trainieren viel zu soft und gehen nie mal wirklich in den richtigen Hebel rein. Das heißt, wirklich mal in Richtung Zone 4, Zone 5 und trainieren mal richtig, richtig intensiv. Und das ist das, was wir ganz, ganz häufig in der Praxis sehen. Und das führt dann natürlich langfristig dazu, dass wir stagnieren und gar nicht besser werden, Oder in das ganz andere Extrem, wenn wir immer nur ballern, 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 dass wir in eine Art Übertraining kommen, zu so einem hormonellen Cocktail. Das heißt, im Worst Case geht es irgendwann in Richtung Hormone. Das heißt, wir greifen zu stark in den hormonellen Kreislauf mit ein. Das heißt, in Richtung Testosteron, bei den Frauen in Richtung Progesteron bzw. Estradiol, dass wir da Schwierigkeiten bekommen mit dem gesamten Hormonkreislauf, mit Cortisol wahrscheinlich noch, dass wir zu viel, Strich irgendwann zu wenig Cortisol produzieren, je nachdem, wie wir in den Kreislauf eingreifen. Und das passiert dazu, wenn wir zu übermäßig hart uns die ganze Zeit nur, ich sag das mal so, wegballern gefühlt.
Aber sag mal, praktische Beispiele, was resultiert dann konkret daraus? Du hast jetzt die körperlichen internen Parameter genannt.
Also eins der
Woran merkt die Athletin, der Athlet das dann am ehesten?
Also irgendwann führt es zur Stagnation. Erste Symptome aber sind, die man irgendwann sieht, sind sowas wie Müdigkeit, schlechterer Schlaf, ich regeneriere viel schlechter, ich mache von Woche zu Woche keine Fortschritte mehr in meinem Training, das Training lässt eher nach, ich verliere die Lust am Training. Das heißt, das sind erste typische Anzeichen dafür, wenn wir in so eine Art Übertraining kommen durch zu viel Geballerei. Und langfristig, und das ist dann viel dramatischer, wenn wir wirklich mal in den hormonellen Regelkreislauf eingreifen, dass es dann gerade bei Frauen zu so Problemen kann wie Periodenverlust, zu Dingen wie Infektanfälligkeit. Das heißt, wir werden plötzlich immer wieder krank. Das heißt, alle 6 Wochen, irgendwann alle 5 Wochen, alle 4 Wochen, alle 3 Wochen. Das heißt, wir gerade in so einen Teufelskreislauf rein und das nur durch eine zu starke Trainingsintensität beziehungsweise durch eine Ballerei, die nicht strukturiert genug durchgeführt wird.
Ja, zu hohe Trainingsdichte. Und deswegen frage ich da nochmal extra nach, weil seit mit diesen Faktoren, die du zu Beginn aufgezählt hast, alleine Müdigkeit, schlechte Regeneration und so weiter, dann kommt sowas Banales dazu wie Kaffee und so weiter und so fort. Und das geht auch eine ganze Zeit lang gut. Man merkt gar nicht, wie man in so eine, man sagt dann unter anderem auch Red S dazu, reinläuft. Ne? Weil, ja, ich trainiere ja intensiv. Und wenn die Motivation hoch ist, und das ist sie ja in Zeiten von HYROX jetzt zum Beispiel sehr, aber auch in anderen Sportarten, auch Triathlon und so, es sind super empfänglich für solche Formen von Übertraining, dass es dann einfach zu schnell zu viel wird, weil man durch die eigene Motivation über diese Erstfaktoren hinweggeht und dann tatsächlich in dieses Übertraining reinläuft. Das heißt, hört da auf den Körper, da kann auch sowas wie Whoop mal tatsächlich helfen in Bezug auf Schlaftracking, in Bezug auf die Erholungs, ja, Parameter, die ausgegeben werden. Das Gerät muss euch natürlich erstmal kennenlernen, aber wir hatten es vorhin auch in dem Call nochmal. Es war relativ schnell eindeutig, dass Whoop ein Gamechanger sein könnte, zumindest. Und ich hatte vorher mit ihr auch drüber gesprochen und sie sagte, nee, möchte ich nicht. Möchte nicht so ferngesteuert sein. So, und selbst bei einer extrem mündigen Athletin finden wir trotzdem Ansatzpunkte, wo ein Whoop auf jeden Fall helfen wird. Bin ich mir 100%ig sicher, dass wir Faktoren, Preis-Leistungs-Verhältnis lasse ich jetzt mal außen vor. Bei einer derartigen Spitzensportlerin würde ich sagen, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, muss sein, deutlich eine bessere Steuerung, also Selbststeuerung in Form von Training, Regeneration etc. erzielen werden. Wenn das Blut erstmal richtig eingestellt ist, dann sowieso. Aber auch hier sehen wir was die Faktoren und die Optimierung der Faktoren, beispielsweise über so einen Whoop, wirklich ja, präventiv werden lässt. Man sieht vorher, kann das lange gut gehen oder halt nicht. HRV beispielsweise und so. Ja, super relevant.
Absolut. Wobei, das sollte jetzt auch gerade nicht so klingen, dass Zone 4, also dieses hochintensive Training, nur negativ ist. Ganz im Gegenteil. Es ist super wichtig und es gehört auch in jeden Trainingsplan, dass ihr wirklich mal in einem Bereich von 88 bis so 93-95% der maximalen Herzfrequenz trainiert. Es ist super wichtig und mit der größte Hebel, dass eure VO2 Max sich langfristig verbessert. Aber wenn ihr euer Fundament nicht aufbaut und euer Fundament könnt ihr vor allen Dingen mit Zone 2 Training aufbauen, gehen wir jetzt gleich noch mal drauf ein in Bezug auf so zwei, drei Kombinationsmöglichkeiten, wie man das wirklich mal auch variationsreicher gestalten kann, dann wird eure VO2 Max irgendwann stagnieren, wenn ihr wirklich nur immer in dem hochintensiven Bereich drinne seid. Und Björn hat gestern schon eine Form gemacht, nämlich hat eine Art gesplitteten Zone 2 gemacht, das heißt 7,5-7,5, wobei die zweiten 7,5 minimal höher waren von den Pulsschlägen, drei Pulsschläge. Und das ist beispielsweise auch eins der Dinge, die man machen kann. Das nennt man so Progressive Lit Workout. Das heißt, man umgibt sich sozusagen von Zone 2 in Zone 3. Das heißt, man ist primär unterwegs in Zone 2, so 70, 80%. Und die letzten 20 oder 30% des Gesamtworkouts, beispielsweise ihr macht jetzt einen 60-Minuten-Dauerlauf, lauft 40 Minuten in Zone 2 und die letzten 20 Minuten geht ihr dann nochmal vom Puls ein bisschen höher, so 3, 4, 5, 6, 7 Schläge, um nochmal so ein bisschen in Zone 3 zu sein. Das nennt sich so Progressive Lit Workout und ist eine sehr gute Variante, um das Fundament aufzubauen. Das heißt, eine Trainingsmöglichkeit für Zone 2. Was auch sehr cool ist, ist der gesteigerte Dauerlauf. Den mache ich gerade super gerne, dass man so von Zone 1 in Zone 2 in Zone 3 geht. Das heißt, man fängt wirklich sehr entspannt an. Man arbeitet so mit 65% der maximalen Herzfrequenz die ersten 20 Minuten, die nächsten 20 Minuten mit 75% der maximalen Herzfrequenz, wo man dann primär wieder in Zone 2 ist und die letzten 20 Minuten macht man dann wirklich in Zone 3, in dieser Schwellenzone, Threshold-Zone, wo man dann mit 85% der maximalen Herzfrequenz unterwegs ist. Trotzdem, aufsummiert, sind wir immer noch in Zone 2 unterwegs. Das heißt, wenn man nachher die allgemeine Herzfrequenz akkumuliert, sind wir immer noch in Zone 2 unterwegs. Und das letzte, ganz klassische, was super wichtig ist in Bezug auf Zone 2 Training, ist der kontinuierliche Dauerlauf. Das heißt, dass wir wirklich ganz monoton, ganz stumpf 60 Minuten in einem Bereich von 75% der maximalen Herzfrequenz unterwegs sind oder von man kann auch so ein Gap machen, das heißt, man gibt immer so eine Spanne von 2 bis 3 Pulsschlägen an. Das mache ich ganz gerne mit meinen Athleten immer, um so ein bisschen Puffer zu lassen, dass man sagt, okay, du läufst jetzt beispielsweise 60 Minuten in einem Bereich von 74 bis 76%, dass man so einen Puffer hat von 2% der Herzschlägen. Und was ganz häufig sehr auffällig ist, und das nennt sich so Cardiac Drift, ist, wenn man beispielsweise, und das kennt jeder, und das habe ich auch, und das haben eher super Weltklasse Ausdauerläufer nicht mehr oder Ausdauersportler, ist, wenn man beispielsweise anfängt mit 70% der maximalen Herzfrequenz, mit derselben Intensität und dasselbe läufst du dann, also 60 Minuten, Beispiel 60 Minuten Lauf, läufst auf einer 5er Pace, exakt 5er Pace und das Ganze fängt dann an bei 70% der Herzfrequenz. Und obwohl du die Pace nicht veränderst, das heißt, du bleibst durchgehend bei einer 5er Pace, geht die Herzfrequenz mit der Zeit immer höher. Das heißt, nach 15 Minuten bist du dann plötzlich bei 74%, nach 30 Minuten bist du plötzlich bei 77% der maximalen Herzfrequenz, nach Stunde bist du dann plötzlich bei 83% der Herzfrequenz. Das heißt, wir haben so eine lineare Steigerung der Herzfrequenz, obwohl die Pace gleich bleibt. Und das nennt sich so Cardiac Drift, dass wir einfach noch nicht so gut trainiert sind, dass der Puls bei konstanter Belastung gleich bleibt. Und deswegen gebe ich ganz oft immer gern so einen Puffer an von 2 Herzschlägen in Bezug auf, hey, arbeite mal zwischen 74 und 76 oder 77 und 79, ist auch egal, der maximalen Herzfrequenz, um so einen kleinen Spielraum zu lassen im Training.
Genau, auf der einen Seite ist der Cardiac Drift natürlich ein Wahnsinnsindikator für eine effektive Trainingseinheit, muss man ganz klar sagen, ne? Weil dagegen anzuarbeiten, dann reden wir selbst bei Zone 1, 2 oder 2, 3, wenn der Cardiac Drift da drin ist, von einer Art Threshold-Training. Ne, weil man arbeitet im Prinzip dagegen, aber ganz wichtig ist, dass das nicht zu schnell eskaliert. Also Punkt 1 ist, man braucht auf jeden Fall, ich pauschalisiere natürlich hart, wenn ich jetzt sage, so mindestens eine Dreiviertelstunde, eher eine Stunde Training oder das geht ja auch hoch bis anderthalb, 2 Stunden, ne, oder längere Varianten beim Rennradfahren. Dann kommen aber noch Profile hinzu, je konstanter, desto besser. Ich empfehle mal wieder ein Ruderergometer oder halt ein Laufband. Dann kann man es sehr, sehr genau steuern und das wirklich und sich dann auch wirklich sehr genau kennenlernen. Ja. Also ich starte bei dem Speed, laufe bei dem Speed konstant. Der Drift ist von da nach da, bei der und der Dauer. Wie sieht das Ganze nach 2 Monaten aus bei systematischem Training? Weil ihr werdet die Verschiebung definitiv sehen. Ja. Es wird sinken, also es wird entweder schneller oder bei weniger Puls oder ihr könnt den Speed hochnehmen bei gleichem Pulskurvenverlauf. Also daran lässt sich, an solchen Sessions lässt sich unheimlich schön Progress erkennen.
Und ich sage euch aus Erfahrung, dass das für uns als Coach, das macht einfach Bock, wenn man dann sowas sieht mit solchen Zahlen, dass sich plötzlich Dinge so stark verändern in 2 bis 3 Monaten. Das ist einfach so, dass das passieren wird. Und es macht einfach mega Spaß, sowas dann messbar zu sehen auf dem Blatt Papier oder generell in den Daten. Deswegen sind wir also ein so großer Befürworter von Trainingssessions tracken. Wie gesagt, das muss nicht immer sein. Gerne auch mal einen lockeren Dauerlauf im Lit-Bereich. Einfach mal nach Körpergefühl laufen. Das heißt, einfach mal entspannt. Auch mal gerne alle Tracker mal weglassen und einfach mal so einen leicht regenerativen oder auf mir aus auch einen anstrengenderen Lauf zu machen, mal ohne alles und mal nach dem Körpergefühl zu. Und das heißt, nicht nur in diese ganz starke Abhängigkeit reinzukommen von messbaren Trackern, aber letztendlich muss man auch ganz klar sagen, je mehr Daten wir haben, desto spezifischer können wir das Ganze strukturieren und desto mehr und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Fortschritte machen werden.
Ja, war jetzt auch sehr interessant. Ich habe mir eine Trainingseinheit von einem unserer Athleten bekommen und angeguckt. Und man sah so richtig, das ist so ein Wohlfühlintervalltraining von ihm gewesen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen zerpflückt, mir die Zahlen ein bisschen genauer angeguckt und habe ihm die Hausaufgabe gegeben, tatsächlich von einem, ja, so eine Mischung aus gesteigertem, aber eher kontinuierlichem Dauerlauf. Also tatsächlich eher genau, wo ich einen Cardiac Drift sehen möchte. Und prompt kam auch die Antwort, boah, das mich aber genau auf dem richtigen, also quasi seinem falschen Fuß erwischt, weil das ist das, was ich früher nie trainiert habe, das ist das, was der Körper so gar nicht kennt. Und natürlich ist das das, wo ich auch ganz klar sage, genau da liegt dann das Potenzial. Da bin ich mir auch 100%ig sicher, dass wir damit treffen werden. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten, ja, so ein, zwei Auswertungen, und vor allen Dingen auch dann das subjektive Gefühl und natürlich auch die Pulswerte, um genau das, was ich gerade beschrieben habe, jetzt als Bestandsaufnahme, dann wird programmiert und dann wird rechtzeitig, und ja, ich rede hier mal wieder von einem Hyroxer, vor der WM rechtzeitig nochmal die Trainingseinheit mit anderen Sessions dazwischen. Kann auch gut sein, dass er davon jetzt mal ein paar machen muss. Nochmal getrackt, ob wir da schneller werden. Und dann weiß ich aber auch genau, was mit seiner Leistungsfähigkeit passieren wird.
Ja, aber so macht es auch einfach Bock, finde ich.
Definitiv ja.
So, und neben dem Fundament, was wir gerade besprochen haben, ist eine weitere Trainingszone super wichtig, nämlich über das, was wir jetzt auch schon gesprochen haben, nämlich so Zone 4 ungefähr, Zone 4-5, nämlich die HIIT-Zone, das heißt die High-Intensity Trainings Endurance Zone. Und da kann man, oder so machen wir es, so mache ich es persönlich, bin ein ganz großer Fan von der polarisierten Trainingsmethode von Professor Dr. Seiler, der sagt, so ein Mix aus Lit und Hit nach einem Muster von 80-20, so kann man das sagen. Und das Ganze kann man auch noch individueller gestalten. Man könnte auch sowas machen wie 70% Grundlage, 70% im Lit, dann zum Beispiel mal 10% in Zone 3, wo man so eine Threshold-Session mit einbaut und 20% Hit. Man kann das Ganze aber auch anders strukturieren. Man könnte auch sagen, okay, ich lege jetzt mal wirklich nur die Grundlage auf Lit, baue mal wirklich ein Fundament auf, gehe mal in Richtung 80-85%. Mach vielleicht nur 15-20% dann Zone 3 und Zone 4 trainieren. Das heißt, das kann man so ein bisschen variieren, je nach Ist-Zustand und je nach persönlichem Ziel und wo der Athlet gerade steht. Aber auch hier zeigen ganz klar Studien, dass dieses polarisierte Training oder diese Trainingsform extrem positive Vorteile in Bezug auf die Verbesserung der VO2 Max zeigt. Das heißt, neben dem Lit sollten wir auf jeden Fall auch mal hochintensive Trainingssessions einbauen. Und wie gesagt, Fehler, die wir sehen, in den HIIT-Sessions ist einmal, dass oft Werte nicht erreicht werden in der Session. Das heißt, dass wir gar nicht intensiv genug trainieren und dass wir gar nicht an diese 88, 89, 90% der maximalen Herzfrequenzschwelle rankommen. Das heißt, viele kennen vielleicht auch rein subjektiv gesehen gar nicht die Schwelle, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich mal so am Limit und wir müssen gar nicht all out gehen, aber eher mal ans Limit gehen und trainieren. Obwohl sie vermeintlich denken, ich bin in Zone 4, also im Hit-Bereich, trotzdem zu soft und sind dann eher bei 80, 85% unterwegs. Das heißt, versucht wirklich mal, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr 8 Intervalle macht, dass die ersten 2 sich gut anfühlen, der mittlere Bereich fühlt sich schon tough an und die letzten beiden, die sind schon so anstrengend, dass ihr sagt, okay, jetzt ein 9. wäre noch irgendwie gegangen, weil wir wollen ja nicht all out gehen. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Und das ist dann eine coole Trainingssession. Das heißt, das erste Intervall sollte nicht zu intensiv sein, dass ihr sagt, okay, ich schaffe jetzt niemals noch 8 weitere. Und das ist auch wichtig zu sagen, wenn Björn neben mir ist, dass vor allen Dingen technisch korrekt das erste Intervall ähnlich aussieht wie das letzte Intervall. Dass man irgendwie danach nicht irgendwie bei Intervall 7 und 8 da rumläuft oder rumrudert, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Also rein von der Technik her. Deswegen, wie gesagt, letzte beiden Intervalle intensiv, sehr hart. Und von der technischen Ausführung sollte, so sage ich es immer, und das wird Björn jetzt wahrscheinlich unterstreichen, dass tatsächlich das erste Intervall genauso aussieht wie das letzte, weil dann war es eine coole Trainingssession.
Das letzte wie das erste auf jeden Fall. Und hier ist nochmal anzumerken, eine kleine Sicherheitskomponente bezüglich einer ärztlichen Voruntersuchung. Also wer in diese Bereiche reingeht, und das ist völlig normal, das muss man auch sagen, wenn man in diesen Bereichen noch nicht trainiert hat, dann fühlt sich das wirklich vernichtend an. Das muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen. Das muss man sich beibringen, ob das die technische Komponente ist. Ich habe gerade einen neuen Top Speed im Laufen erreicht oder ich laufe tendenziell bei einer schnellen Geschwindigkeit, die ich technisch so gerade eben sauber halten kann und dann auch noch möglichst lange oder zumindest in diese Bereiche rein. Das ist immer so kurz vor, jetzt bricht doch alles auseinander. Beim Rudern ist das auch die Technik. Da ist es beim Fahrradfahren vielleicht noch am einfachsten. Aber sobald man in den Bereich reingeht, bricht das teilweise komplett ab. Das muss man sich auch wirklich erarbeiten. Und da sind durchaus ärztliche Voruntersuchungen, mal ein Belastungs-EKG zu machen, vielleicht mal wirklich auch ein Herz-Ultraschall in Ruhe. Noch eine Stufe drauf wäre, und ich möchte hier keine Angst verbreiten, im Gegenteil, ich möchte hier Sicherheit verbreiten, wäre ein sogenanntes Stressecho. Das ist ein Ultraschall unter Belastung. Da sitzt man so ganz schräg, so auf so einem Fahrradergometer, die sind meist so ein bisschen altbacken, aber trotzdem, dann hat man die Sicherheit zu sagen, okay, auch unter Belastung macht das Herz, die Herzklappen und die Gefäße genau das, was sie machen sollen, weil dann hat man die Sicherheit, so ich hau mich da in Zone 4 und 5 rein und man ist super, super safe. Also das wäre noch mal eine Sache, die würde ich hier gerne anmerken. Und ja, dann kann es sozusagen losgehen. Aber wie gesagt, überhaupt, und das sehen wir auch bei Laktatanalysen manchmal, gerade bei den also bei den Einsteiger-Laktatanalysen, dass, wenn man jetzt mal pauschal rechnet, die 220 minus Lebensalter, auch in der Spitzen, Belastung, die, je nachdem wie lange die Stufen gewählt werden und so weiter, auch gar nicht erreicht werden. Das heißt, wir befinden per se auch vielleicht Energiemanagement-Probleme, oder ja, da wurde so weit noch nie trainiert, dass hier eine Laktatanalyse erstmal auch ein Limit liefert. Man hat aber auch dann direkt wieder Parameter, okay, wir können hier und sollten mehr in diesen Zonen trainieren, weil ansonsten sind Spitzenleistungen gar nicht abrufbar. Also es ist so oder so interessant. Nur, dass ihr das gehört habt, dass es durchaus derartige Limits geben kann. Und ähnlich wie ich es vorhin, und ich will euch hier nicht ausbremsen, sondern nur noch ein bisschen mündiger machen, euch nicht überlastet, aber auch nicht frustriert seid, wenn ihr noch gar nicht in diesen Zonen reinkommt und denkt so, wieso kriege ich denn meinen Puls nicht so hoch? Ja, weil das noch gar nicht da ist, sozusagen. Ne? Das kann es halt auch geben.
Finde ich aber super, dass du das mal ansprichst in Bezug auf die Untersuchung. Also das, ich habe es auch notiert, dass gerade so eine kardiologische Untersuchung, eher wie so ein Routinecheck, einfach mal um zu gucken, hey, ist alles überhaupt gut bei dem Pensum, das ich da abreiße, finde ich super wichtig und auch sehr, sehr cool, dass du es gerade nochmal angesprochen hast in Bezug auf eigentlich nur in Bezug mehr Sicherheit.
Ja, definitiv.
Also.
Also im Prinzip führt da kein Weg dran vorbei, weil das ist alles Perlen vor die Säue. Wenn man sagt, ey, ich bin jetzt richtig fit geworden, melde mich jetzt zum Halbmarathon an und fall tot um.
Ja, absolut.
Also Bums. Und die Sachen passieren halt leider, das muss man ganz klar sagen. Und es wäre nicht Strong Move, wenn wir sowas hier nicht erwähnen würden. Genau.
Ansonsten vielleicht noch ein ganz klassisches Training in Bezug auf Trainingszone 4/5, also im Bereich HIIT. Eins der Fehler, die man auch ganz häufig sieht, ist, dass die Pause, also gerade wenn man so klassisches Intervalltraining macht in dem Bereich, zu groß ist. Das heißt, zu große Pausen tatsächlich.
Ja, das ist so schön bequem.
Aber nicht so effektiv.
Korrekt.
Klassisches Work-to-Rest-Ratio sollte immer so 2 zu 1 sein. Beispiel, wir haben 4 Minuten Belastung und haben dann eine 2-minütige Pause.
Allerhöchstens quasi, ne?
Allerhöchstens, genau. Und da sollten wir auch keine aktive, beziehungsweise eine aktive, wir sollten eine aktive Pause machen, keine passive Pause. Das heißt, uns irgendwie dann hinsetzen und entspannen, sondern so, wie das viele Läufer auch kennen. Ihr lauft beispielsweise eure 4 Minuten Intervalle auf einer sehr hohen Pace, wie gesagt im Bereich so 88 bis 93% der maximalen Herzfrequenz, und dann droppt ihr in den 2 Minuten auf einem Bereich so, dass eure Herzfrequenz so ungefähr 15, 20 Schläge, 25 Schläge, je nachdem wie fortgeschritten ihr schon seid, runtergeht, aber ihr bleibt trotzdem in Bewegung. Das heißt, ihr bleibt nicht stehen und ihr geht auch nicht, sondern ihr joggt weiter, aber halt in einem geringeren Tempo. Und das ist halt super wichtig, dass man eine aktive Pause beibehält und sich vor allen Dingen auch an die Belastung gewöhnt, dass man unmittelbar nach einem intensiven Lauf, also in einem intensiven Intervall, trotzdem weiterläuft, in einem entspannteren und unter trotzdem Belastung dann, dass der Puls dann runtergeht.
Ja, das birgt in sich auch direkt, dass man die Belastungsspitzen in der Regel nicht zu krass wählt, ne, und tendenziell so ein bisschen auch technisch sauberer trainiert und da nicht direkt irgendwie nach ein, zwei Intervallen, ich sag mal, vor die Pumpe flitzt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Die Belastung lieber langsam steigernd. Dann sind wir auch wieder beim Thema Gefäßsicherheit und dem ganzen Aufbau ein bisschen mehr Zeit zu geben, wenn man dann dazwischen auch in Belastung bleibt.
Absolut. Guck mal, fast eine Punktlandung mit einer Stunde.
Ja.
Crazy. Vielleicht zusammenfassend als letzter wichtiger Punkt, den ich nochmal highlighten möchte, ist, seht das Ganze mal wirklich als eine langfristige Trainingsplanung in Bezug auf die VO2 Max. Versucht nicht irgendwelche kurzfristigen Sprints. Das kann mal sinnvoll sein in Bezug auf, hey, ich habe in 8 Wochen einen ganz wichtigen Wettkampf. Ich kenne meinen Körper aber schon sehr gut. Ich bin sehr mündig. Ich habe schon eine gewisse Trainingserfahrung. Ich kann jetzt vorm Wettkampf noch mal ein bisschen pieken, ohne in diese Übertraining reinzubekommen. Dann kann das super sinnvoll sein, weil man mit sehr kurzfristigen Sprints die VO2 Max schon gut ankurbeln kann. Aber wie gesagt, seht es eher als langfristiges Projekt für euch. Baut euer Fundament auf, baut euer Zone 2 Training auf, kombiniert das Ganze mit smartem Programming in Bezug auf klassische HIIT-Trainings-Sessions und seht es eher als langfristiges Projekt und nicht als kurzfristigen Sprint.
Ja, definitiv. Also lasst euch davon anderen auch nicht, und auch dafür wäre wieder die Strong Unity der richtige Ort, nicht hinreißen zu diesen kurzfristigen Maximierungen, so diese Saison, ne, jetzt will ich nochmal richtig was reißen. Es ist, glaube ich, müßig zu sagen, sucht euch mal den, den und den raus und dann verfolgt mal, wie die das machen. Das kann nach hinten losgehen, konzentriert euch nur auf sich selber oder auf euch selber und sagt, was für ein Ziel habe ich nächstes, übernächstes und überübernächstes Jahr. Und wenn da ein kontinuierlicher Progress drin ist, dann habt ihr im Prinzip schon alles richtig gemacht. Da kann man dann immer noch mal Feinschliff machen, wäre da mehr gegangen, wie war die Trainingsstruktur und so weiter. Aber dann seid ihr schon so mündig, dass ihr sagt, nee, vielleicht dann auch schon von Jahr zu Jahr, ich versuche es mal einen Tacken intensiver, aber auch einen Tacken grundlagiger. Ne? Also dann noch zu den richtigen Zeitpunkten, Off-Season, On-Season und so weiter. Aber ich denke, damit konnten wir euch schon einiges mit an die Hand geben und freuen uns hier natürlich auch wieder über Feedbacks. Und vielleicht ist das auch wieder eine Folge gewesen zum Weiterleiten an den ein oder anderen trainingsverrückten Trainingsbuddy, der völlig unstrukturiert immer nur die Hau-drauf-Methode wählt. Ja, ja, hatte ich auch mit einem alten Ruderfreund letztens gesprochen, der auf meine Trainingseinheit gemeldet hat und sagte: Sag mal, wie machst denn du das? Und ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Die Folge gehört zu haben, kann da schon mal massiv bei helfen. Stichwort zum Beispiel polarisiertes Training war dann auch meine Antwort. Und ja, wie gesagt, helft damit auch anderen und empfiehlt auch gerne, wenn ihr euch selber schon angeschaut habt oder Fragen an uns habt, schickt sie durch in Bezug auf unsere Strong Unity.
Alright,
Dann würde
dann.
ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Freuen uns über sämtliche Kommentare, über ein Like und eine Bewertung unseres Podcasts. Dann können wir schneller mehr anderen Menschen helfen
Yes.
und das hier auch gut weitermachen. Und in diesem Sinne, frohes Schaffen, Leute. Ja, sauber trainieren, gut strukturiert trainieren und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.
Tschüss.